Vater, wir danken dir für einen neuen Sonntagmorgen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du jeden kennst und jeden abholst, wo er ist. Vater, wir schütteln heute Morgen mal. Schüttel dich mal so ein bisschen. Ich habe gerade so den Eindruck. Schüttel mal den Staub der Welt ab. Den Staub der Sorgen, der Nöte. Den Staub der Nachrichten. So dieser Staub, der uns bedecken will. Vater, wir reinigen uns heute Morgen von dem Staub dieser Welt. Wir schütteln alles ab, was dich nicht meint. Danke, dass wir frisch sind. Danke, dass dein Wort heute Morgen frisch ist. Danke, dass es uns erreicht. Danke, dass unser Herz jetzt auf ist, um dein Wort zu empfangen. Danke, dass jetzt alles, was uns ablenkt, jetzt unter unseren Füßen ist. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Alles Denken, was sich erhöht gegen Gott, ist jetzt unter unseren Füßen. Wir herrschen im Leben an Christi statt. Danke, Herr, dass jetzt nichts die Predigt stört, nichts den Empfang stört, nichts stört, in Jesu wunderbarem Namen. Danke, Herr. Herr, du sagst, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was ausgeht aus dem Munde Gottes. Und so wollen wir heute Morgen Leben empfangen aus dem Wort Gottes. Wir wollen Leben empfangen, Halleluja. Und danke, Heiliger Geist, dass du in uns lebst. Danke, dass du in uns wohnst und danke, dass du uns das Wort groß machst, dass es uns nützlich ist, dass es ein täglich Brot wird, ein täglich Brot, ein täglich Brot. Danke dafür, danke für diese Gnade, danke für diese Gunst und danke, Herr, für jedes Wort, was wir schon gehört haben, für jede Predigt, die wir aufgesaugt haben, für jede Veränderung, die dadurch stattgefunden hat, für jedes Verbrennen vom Unkraut und für jeden Dünger, für unseren Weizen, der prächtig wächst und gedeiht. Halleluja. 30, 60, 100-fältig. Halleluja. Amen, 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 Amen. Ja, wir starten heute Morgen gleich in 1. Korinther 1, ab Vers 4, in Luther. Und das habe ich die Woche so gelesen und habe gedacht, ja, das ist unsere Gemeinde hier, das sind wir, das bist du, das bin ich. Und da steht, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen. Kannst du das auch sagen? Dass du Gott alle Zeit dankst wegen für mich, für die anderen hier, für das, was wir hier haben. Ist es ein Gnadengeschenk, was wir hier haben? Ist es etwas Besonderes, was wir hier haben? Leute, mittlerweile kriege ich mehr Feedback von den Leuten, die im Internet zuhören, wie von euch. Die Woche haben mich 4 Leute kontaktiert, die im Internet zuhören und total begeistert sind von den Predigten, begeistert sind von dem, was die Predigten in ihrem Leben bewirken, von dem, was Gott in ihrem Leben tut, und mich begeistert es, mich freut es. In mir setzt das Freude frei. Ich hoffe in dir auch. Ja, und ich weiß trotzdem, dass ihr dankbar seid, auch wenn ihr es nicht sagt. Das weiß ich trotzdem. Und dass das Wort in euch Veränderung bringt. Wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir gehen von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft. Und wenn man anfängt im Glaubensleben, sagt Paulus, ist man ein Baby. Von einem Baby verlangt man noch nicht, dass es große Gewichte trägt. Dass es einen großen Rucksack trägt. Babys brauchen Milch und Pampers. Das ist, was Babys brauchen. Und Paulus nennt das Wort am Anfang die Milch. Und dann wachsen wir, dann gedeihen wir, dann werden wir stärker im Glauben, dann werden wir älter. Und je älter und je stärker und je reifer wir werden im Glauben, desto mehr traut uns Gott auch zu. Desto mehr verlangt Gott von uns Selbstständigkeit. Wenn ein 10- oder 15-Jähriger noch ruft, Mama, ich bin fertig auf der Toilette, dann ist das vielleicht lustig für die Leute, die das sehen, aber es ist eigentlich nicht lustig. Weil wenn man mit 10 oder mit 15 noch nicht sich selber, ne, dann ist es schwierig. Und manchmal im Geist erlebe ich auch Christen so, die sagen, die rufen immer Mama, wer auch immer gerade die Mama in der Nähe ist. Aber ich möchte keinem 15-Jährigen den Hintern wischen auf gut Deutsch. Sag, lern das, mach das selber, das ist was Intimes, geht niemand was an. Amen. Und im Geist ist es ähnlich. Wir gehen Schritte. Und bei manchen dauert's länger, bei manchen ein bisschen kürzer. Aber das macht nichts. Der Weg ist das Ziel. Und Gott hat alle Geduld der Welt mit uns. Und ich freue mich so, dass Gott ein geduldiger Gott ist. Du auch? Dass der nicht sagt, am Freitag ist Prüfung, wenn du durchgefallen bist, das war's. Dann werfe ich dich raus, dann ist fertig. Macht Gott nie. Gott macht es nie. Und ich bin so froh, dass es im Wort steht, sonst wäre ich heute nicht hier zum Predigen. Denn ich bin zigmal durch die Prüfung gefallen und habe es nicht bis zum Dato geschafft. Vers 5. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid. Wo ich das so gelesen habe, ich dachte, ja, das seid ihr heute Morgen. Die Schafe der Church at the River. Ihr seid reich gemacht in allen Stücken. Ist das so? Oder kann einer von euch sagen, yo, das hält mir Gott vor oder enthält es mir vor oder gibt es mir nicht. Das ist verborgen, das ist eingesperrt, das ist abgeschlossen, da habe ich keinen Zugang. Kann es einer sagen heute Morgen? Oder haben wir Zugang zur Fülle? Haben wir zu allem Zugang? Wir haben zu allem Zugang, zu Versorgung, zu Heilung, wir haben zu allem Zugang. Die Frage ist, ob wir es nutzen. Das ist die Frage. Oder wie weit wir es nutzen. Und das hängt ab von unserem Stand des Glaubens. Es gibt immer Jesus plus. Es gibt immer Jesus plus der Kredit auf der Bank. Es gibt immer Jesus plus der Termin beim Arzt. Es gibt immer Jesus plus den Anruf bei der Schwester. Manchmal ist es okay. Manchmal ist es dran. Aber ich glaube, was Jesus möchte, ist, dass wir wirklich in diesen Punkt, in diesen Stand, in unser Denken, in ein Denken kommen, in eine Überzeugung, wo wir zuerst an Jesus denken. Zuerst an Jesus. Dann kann es sein, dass er sagt, geh auf die Bank. Dann kann es sein, dass er sagt, geh noch zum Arzt. Aber wenn Jesus nicht Nummer eins ist, dann sind wir noch nicht durchgedrungen. Dann sind wir noch nicht durchgebrochen in der Erkenntnis seiner selbst. Jesus ist genug. Glaubt ihr das? Jesus ist mehr als jeder Arzt. Jesus ist mehr als jeder Kredit auf der Bank oder wo man sich Geld leiht oder wo man sagt, kannst du mir an der Versorgung helfen oder wie auch immer. Jesus ist so viel mehr. Und ich bin froh, dass Jesus viel mehr als das ist. Du auch? Wir brauchen nicht plus. Aber ich bin so froh, dass wir einen Gott haben, der nicht zornig wird, wenn wir noch plus haben. Der nicht bockig wird und sagt, habe ich aber genug vom Thomas. Ständig guckt er woanders. Nein, er kommt immer wieder mit seiner Liebe und seiner Geduld in unser Leben und sagt, schau auf mich, schau auf mich, schau auf mich, such mich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann fällt dir alles andere zu. Richtig? Ist das ein Kampf manchmal? Ja, mit unserem Fleisch, mit unserer Erziehung, mit unserer Ausbildung, weil wir so geprägt sind, weil wir denken, ja, so sind wir aufgewachsen, so kennen wir es. Und dann kommt Jesus in unser Leben und sagt, hey, lass alles los, was du jemals gekannt hast. Lass alles los, was du jemals gelernt hast. Steht es im Wort? Paulus, der Höchste unter allen in Israel, sagt, alles, was ich je gelernt oder gewusst habe oder überzeugt war, erachte ich als Hundekot. Im Urtext steht da wirklich Hundedreck, Hundekot. Kacke auf gut Deutsch. Ist krass, wenn das ein gebildeter Mann sagt, alles, was ich jemals gelernt habe, er gehörte zur höchsten Kaste in Israel. Er war an der höchsten Universität in Israel ausgebildet. Er kannte alle bis zum König. Er kannte alle. Er war ein angesehener Theologe. Und er sagt, alles das erachte ich als Dreck gegenüber dem überschwänglichen Reichtum des Christus. Wow. Und Gott muss solche Leute suchen. Gott brauchte so einen Paulus, damit die Menschen begreifen, Jesus alleine reicht, nicht Jesus plus meine Ausbildung an der Uni, nicht Jesus plus meine Herkunft aus der nobelsten Familie Israels. Versteht ihr? Und es gibt mir wieder Hoffnung, weil ich diese Ausbildung nicht habe und ich nicht aus der nobelsten Familie komme. Du auch? Das gibt Hoffnung, das gibt Frieden, sodass ihr in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Wow, wow. Haben wir uns das neulich angeschaut im Kolosserbrief, dass in Christus alle Schätze der Weisheit verborgen sind, der Weisheit und der Erkenntnis. Gibt es Leute in dieser Welt, die sagen, sie haben die Weisheit und die Erkenntnis und die sagen, du hast gar nichts. Und am Ende wird sich zeigen, was Gold, Silber und Edelsteine sind, Holz, Heu und Stroh, nämlich das Feuer wird's prüfen. Und ich bin so froh, dass ich zu Christus gehöre und nicht zu irgendetwas anderem. Und da werde ich nicht müde, Leute. Ich werde da nicht traurig. Es nervt mich nicht, darüber zu reden. Ganz im Gegenteil. Es macht mich voller Freude. Und je länger ich mit Jesus gehe, je mehr diese Zeit da draußen, es wird immer verrückter. Es wird immer chaotischer. Es nimmt zu. Der Wahnsinn nimmt zu. Und je mehr der Wahnsinn zunimmt und die Leute immer mehr verzweifeln, ich habe Freunde auf Facebook, die waren immer Mr. und Mrs. Supercool. Geschäftsleute, selbstständig, der Laden lief. Jetzt mittlerweile liken sie alles, was ich von Christus poste. Lustig. 10 Jahre, 15 Jahre nichts. Oder nicht in die Glaubensrichtung. Plötzlich liken sie Sachen. Denke ich mir, aha. Sie merken, mein Haus, mein Auto, mein Boot ist alles bald weg. Das rettet mich nicht, das heilt mich nicht, es gibt mir nicht die Freude, die Christus mir geben kann, tief in meinem Innern. Sie merken, das sind alles Äußerlichkeiten. Ich habe euch schon oft gesagt, wenn du ohne Haus, ohne Auto und ohne Boot nicht glücklich bist, bist du es mit auch nicht. Wenn du nicht mit dir selber im Reinen bist und glücklich bist, dass du der Thomas bist, wenn du dieses Glück nicht empfangen hast oder noch nie, bisher nicht gefunden hast, bist du mit den Äußerlichkeiten, mit allem, was du dir kaufst, nicht glücklich. Es kann dieses Loch nicht kompensieren. Und das ist gut so, Leute, weil es uns wieder zu Christus führt. Er ist die Fülle. Er ist die Fülle. Er erfüllt alles in allem. Wir sind reich gemacht in allen Stücken. Ich möchte ein bisschen bei dem Vers bleiben heute Morgen. Wir sind reich gemacht in allen Stücken. Stell euch mal vor, was die Bibel sagt. Dass wir reich gemacht sind. Du kannst den Millionärssohn treffen und sagen, hey, du bist ganz schön reich. Und er sagt, nee, ich hab nix. Ja, aber ich habe deinen Kontostand gesehen. Das sind ganz viele Nullen. Vor dem Komma. Ja, aber ich glaube das nicht. Was wird er von seinem Reichtum haben? Nichts. Er wird es nicht mal verwenden, er wird es nicht mal benutzen. Es nützt ihm nichts. Und wenn die Bibel uns sagt, dass wir als Söhne Gottes reich gemacht sind und wir nutzen das nicht, nützt es uns nichts. Wenn wir nicht sagen, ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk, das sagt die Bibel. Der Vater sagt, ich bin reich gemacht. Amen. Dann musst du das erst mal annehmen. Da siehst du vielleicht noch gar keine Früchte, aber du musst es akzeptieren. Du musst sagen, ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Und da musst du zu einem Amen kommen und sagen, ja, Amen, so ist es. Versteht ihr? Das ist das Beispiel, was ich euch schon hunderte Mal gesagt habe. So oft nicht, aber schon ein paar Dutzend Mal. Stellt euch vor, Prinz Charles wäre als Baby entführt worden. Und als 30-jähriger Mann wird er von irgendwelchen Detektiven, die ihn seit 30 Jahren suchen, auf dem Bauernhof entdeckt. Irgendwo in Irland. Bettelarme Leute. Die haben den geklaut. Und da ist er aufgewachsen. Wie denkt er? Wie ein Bauer. Wie spricht er? Wie ein Bauer. Wie riecht er? Wie ein Bauer. Obwohl er Königssohn ist. Jetzt holt ihn die Queen zurück in den Palast. Wie wird er sich da benehmen? Wie wird er essen? Wie wird er sprechen? Wie wird er denken? Wie ein Bauer. Passt er in den Palast? Nein. Und so geht's uns. Wir waren Prinz Charles. Und Christus hat uns gefunden. Ab dem Moment sind wir Königssöhne und Königstöchter geworden. Aber wir sind halt bei den Bauern aufgewachsen. Anfangs reden wir wie? Wir denken, ihr habt's verstanden. Und dann kann die Queen sagen, hey, ich hab dich reich gemacht. Und er sagt, nee, ich hab leere Taschen, was soll ich denn machen? Ich hab noch nie Geld in der Tasche gehabt. Natürlich wird er anfangs reden wie sein Adoptivvater. Wie sein Klauvater, der Bauer aus Irland. Logisch, auch wir sind so. Aber wir lernen mehr und mehr durch Gottes Gnade und durch Gottes Güte, dass wir Söhne des Allerhöchsten sind. Reich gemacht, reich gemacht, reich gemacht, zu jedem guten Werk. Das ist cool, oder? Ah, Vers 6. Denn die Predigt, die Predigt, die Predigt, nicht das Hände auflegen, nicht der Thomas, der bin in seinem Dunstkreis. Ich hatte mal eine Frau, die kam zu mir. Ich war 30, die war 21. Ja, der hat mir gezeigt, ich soll deine Dienerin werden. Oh, Attenzione. Attenzione. Wo endet es? In der Kiste. Logischerweise. Komm, wir sind alles Menschen. Sofort zur Bärbel habe ich gesagt, stell dir vor, was die gerade zu mir gesagt hat. Da kam die 14 Tage am Stück. Ich soll dir nachfolgen, ich soll alles machen, was du sagst. Attenzione. Sagt es die Bibel? Wem sollen wir nachfolgen? Christus. Wem sollen wir dienen? Leute, passt auf, solche Leute schickt nicht der Herr, die schickt dir der Teufel, um dich zu Fall zu bringen. Habe ich gesagt, das Wort ist nicht vom Herrn. Die war erst beleidigt, die ist heute noch beleidigt mit mir. Nach bald 30 Jahren oder 20 Jahren, ja 20 Jahre ungefähr. Aber egal, du musst verstehen, was los ist. Wir folgen dem Herrn und er hat uns reich gemacht in der Predigt. Weißt du jetzt, warum viele Leute sagen, oh, ich kann nicht lang zuhören, oh, ich bin immer abgelenkt? Weil sie nicht verstehen, wo der Schatz ist. weil sie nicht bereit sind, ihr Herz zu öffnen und zu sagen, ich lasse den Heiligen Geist mein Herz pflügen, damit der Same in eine Furche fällt. Das Gleichnis vom Herzkinder, wo Jesus erzählt hat, Gleichnis vom Seemann, wie die Herzenszonen aussehen, felsiger Boden, Wege, eigene Wege und so weiter, kann der Same nicht aufgehen. Oder wo Leute mit Dämonen zusammenarbeiten oder Dämonen nicht wären, das sind die Vögel des Himmels, die kommen, picken den Samen auf und dreimal ist der Samen weg. Und dann sagt er, und dann fällt auf guten Boden und es bringt mega Frucht hervor. Das ist dein und mein Herz. Wir haben mehr Frucht, wenn wir die Predigt hören wie andere. Merkt ihr, dass manchmal Sonntag für Sonntag angegriffen ist, hierher zu kommen? Merkt ihr das? Mal geht die Bahn nicht, das sind so Äußerlichkeiten. Aber ganz oft emotional. Wo ihr merkt, ich bin heute müde, ich habe heute keinen Bock, dann gibt's Streit mit der Frau, Streit mit dem Mann, Streit mit den Kindern. Kennt ihr das Spiel? Wo ihr denkt, ich habe jetzt gar keine Lust auf Gottesdienst. Oh, ich bin noch so aggressiv, soll ich mir reinsitzen? Dann sitzt du vielleicht oder schmolzt den ganzen Lobpreis, weil du dich schmutzig fühlst und weil du dich nicht gut fühlst. All diese Spielchen sind vom Feind. Werd ein Überwinder und sag, ich schüttel den Staub ab. Haben wir das gerade gemacht? Wir schütteln den Staub ab. Egal, was morgens war. Manchmal habe ich auch solche Tage, wo irgendwas ist. Oder manchmal fliegen auch die Fetzen auf dem Weg hierher. Aber das hält mich nicht ab zu predigen, weil ich eine Entscheidung getroffen habe. Doesn't matter what. Egal was, ich stehe hier und predige. Amen. Und du bist auch da. Und Gott ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Merkst du diese Belohnung schon in deinem Leben? Hat sich was verändert, seit du kommst? Verändern sich Dinge, verändern sich Umstände. Und was noch viel besser ist, veränderst du dich? Bist du heute gelassener als früher? Bist du heute ruhiger als früher? Hast du heute einen tieferen Glauben als jemals zuvor, wo du weißt, davon stirbt man nicht und Gott ist treu? Halleluja. Ich bin so froh, dass das in mir immer fester wird. Denn die Predigt von Christus ist unter euch auch kräftig geworden. Kräftig geworden, kräftig geworden. Das hat mich so angesprochen die Woche, wo ich das gelesen habe. Ich dachte, ja, das ist genau das, was hier passiert, oder? Wir werden kräftig. Wir machen geistiges Bodybuilding. Wir trainieren jeden Sonntag. Sonntag für Sonntag für Sonntag. Das machen auch die Leute, die jeden Sonntag die Predigt hören oder danach hören. Die sich die Mühe machen, das im Auto anzuhören, kenne ich Leute. Oder zu Hause beim Kochen. Manche hören es abends vom Schlafen gehen, hören die sich das an. Und das bewirkt etwas. Das Wort Gottes geht nicht leer zurück, sagt die Bibel. Sondern es vollbringt das, wozu Gott es aussendet. Es schneidet, es heilt, es befreit, macht die Ketten weg und es gibt Freude. Es gibt Mut, es gibt Hoffnung, es gibt Glauben und es gibt Veränderung im Denken. Unser Denken ist das Schlachtfeld. Bei uns im Westen ist das Schlachtfeld das Denken. Denke nicht zu viel. Lerne die Bibelstelle auswendig in 1. Korinther 10. Ich nehme jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Alles Denken muss unter deine Füße. Nicht jeder Gedanke ist von Gott. Ein weiser Mann hat mal gesagt, du kannst nicht die Vögel daran hindern, über deinem Kopf zu fliegen. Aber du kannst sie daran hindern, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen und Eier zu legen. Das können wir. Und du kannst nicht daran den Teufel hindern, dass er dir Gedanken ins Ohr flüstert. Aber du kannst daran hindern, damit es Eier legt. Indem du sagst, nö, nehme ich nicht an. Nein, passt mit dem Wort Gottes nicht zusammen. Nein, nein. Richtig? Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wo wir nicht mehr mit 15 sagen, Mama, ich bin fertig. Sondern wo wir sagen, jo, ich habe alles gemacht, alles gut. Erledigt. Und Gott ist gut. Vers 7. So dass ihr keinen Mangel habt. Wow. Keinen Mangel. Aus Gottes Sicht haben wir keinen Mangel. Die Frage ist, lassen wir Mangel zu? So dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarwerdung unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben jetzt in der Zeit, wo wir warten bis zur Entrückung, haben wir keinen Mangel. Weil wir ein Gottes Überflusses haben. Hat jemand von euch Mangel? Keiner. Ich bin überzeugt von keiner. Ich habe auch keinen Mangel. Ich habe Überfluss. Ich kann andere segnen mit meinen Finanzen. Ich kann andere segnen mit meiner Zeit. Ich kann andere segnen mit meinem Glauben. Mein Glauben reicht für mich und für andere. Und viele, viele mehr Bereiche, wo wir ein Segen sind, wo wir warten. Und in der Zeit, in der wir warten, sind wir nicht tatenlos oder nutzlos oder sagen, oh, ist das schlimm, hoffentlich kommt der Herr bald. Ich glaube, das sollen wir raus. Es geht nur mit Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wenn du morgens aufstehst, sagst, heute wird ein guter Tag. Egal, wo du arbeitest, kannst du sagen, heute wird ein guter Tag, ich mache meinen Job heute gut und ich segne alle Leute, die in meinen Kontakt kommen. Vielleicht bist du dann im Hotel, vielleicht bist du in der Gastronomie, wo du mit vielen Leuten, vielleicht im Empfang irgendwo, vielleicht im Verkauf, wo du mit Leuten zu tun hast. Und die sagen immer, wow, zu ihnen komme ich am liebsten, sie sind immer so freundlich. Montagsmorgen haben sie schon Lächeln, warum? Ja, da hast du die Türe auf für Zeugnisse. Ohne Flachs, die beliebteste Kassiererin beim Aldi ist Bärbel. Ich krieg das selber mit, wie die Leute immer strahlen. Ich war selber schon an der Kasse gestanden, bis Bärbel Feierabend hat und dann waren Leute vorne dran und sagten, zu ihnen gehe ich am liebsten. Ich höre das selber. Warum? Weil Bärbel immer ein Lächeln auf dem Lippen hat. Weil die Freude von innen rauskommt, nicht von außen. Leute warten immer, dass ihnen von außen was Gutes getan wird. Ja, dann bin ich happy. Deine Happiness hält nicht lange an. Bei uns in der Familie gab es was zum Erben und wir haben da eine Person, die ist immer undankbar. Das Lebensmotto dieser Person ist, ich will jetzt keine Namen nennen und auch keine Verwandtschaftsgrad, ist, ich bin Opfer. Das ganze Leben dieser Person, enger Verwandter von mir, ist immer Opfer. Alle sind schuld, nur die Person nicht. Und meine Mutter fragte dann, soll ich enterben oder miterben lassen? Hab's euch schon mal erzählt. Ich sag, Mama, das ist deine Entscheidung. Du hast es vom Papa geerbt, du vererbst es so, wie du das willst. Ich werde dir weder so noch so einen Rat geben. Ja, aber, und dann ging's los. Na, ich sag, weißt du, ich kann dir nur eins sagen. Wenn du der Person jetzt einen neuen Golf schenkst, damals für 35.000 Euro gab's noch einen neuen Golf. Sag ich, kaufst du einen neuen Golf für 35.000 Euro? Die Reaktion wird nicht sein, oh, danke für den neuen Golf. Die Reaktion wird sein, was, nur ein Golf? Warum kein Mercedes? Bin ich dir nur ein Golf wert? Kennst du solche Leute, die immer undankbar sind? Da habe ich gesagt, Mama, handel weise. Und das war das Einzige, was ich gesagt habe. Weil es gibt Leute, die kannst du nicht zufriedenstellen. Auch du kannst die beschenken ohne Ende. Schon mal Freunde gehabt, die du beschenkt hast. Und irgendwie kommt nichts zurück. Du hast das Gefühl, es ist alles einseitig. Die sind wie so schwarze Löcher, wo alles verschluckt, bupp und weg ist. Weil sie nicht verstehen, dass wahre, echte Zufriedenheit nur von innen kommen kann und nicht von außen. Wenn du in einer alten Klapperkiste nicht glücklich bist, bist du es in einem Lamborghini auch nicht. Ich habe wieder Lamborghini gesagt, mein Sohn grinst schon, das heißt Lamborghini, heißt Ferrari. Ich sage auch immer der Einzigste, das heißt aber der Einzige. Ist mir aber völlig wurscht, dann bin ich halt der Einzigste, der sich so benimmt. Ja, es gibt Leute, die haben Sorgen. Ich habe solche Sorgen nicht. Ja, Spaß. Wahre Freude ist von innen. Ich weiß von einem Mann, der sich in der Gefängniszelle bekehrt hat, wo sich vorher ein Gefangener umgebracht hat. Die Zelle war ganz verbrannt und da roch's nicht gut. Und da drin hat er sich bekehrt. Er sagt, das war der schönste Ort auf Erden. Wenn du da nicht zufrieden bist, bist du es im Palast auch nicht. Seht ihr den Unterschied? Wir müssen weg von dem weltlichen Denken. Wenn ich einmal reich wäre, didel, das hilft ja gar nichts. In Deutschland gibt's eine Statistik. Über 90% der Millionäre, die im Lotto gewonnen haben, sind nach 2 Jahren wieder Hartz IV. Warum? Weil sie nie gelernt haben, mit Geld umzugehen? Weil sie nicht verstanden haben, dass es ein Ende des Geldes gibt und nicht eine Unendlichkeit? Weil sie nicht verstanden haben, dass nicht plötzlich alle ihre Freunde sind. Weil sie nicht verstanden haben, dass nicht alle Kinder, die sich melden, auch ihre sind. Und so geht es endlos weiter. Ja? Und sie haben auch nicht verstanden, dass die Spielbank immer gewinnt. Dass das kein Wohlfahrtsinstitut ist, wo Geld verschenkt, sondern die verdienen Geld. Nämlich deins. Und so kannst du endlos weitermachen. Aber wir haben eine Fülle, die in uns ist, Halleluja, die ist doch der Hammer, oder? Vers 8. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende. Oh, Halleluja, bin ich froh, dass das da steht. Christus hat mich und dich festgemacht bis ans Ende. Selbst wenn wir manchmal denken, ah, da schwank ich, da bin ich noch weich. Aber Christus sieht schon das Ende vom Anfang. Und er weiß, du wirst das Ziel erreichen. Ich sage euch, zeig dir auch gleich, warum in Vers 9. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Damit bei dir nichts Böses gefunden wird, keine Schuld gefunden wird, wenn der Herr wiederkommt. Halleluja. Amen. Weil er es vollbracht hat, nicht weil ich es vollbringe. Und jetzt kommt der Schlüssel in Vers 9. Warum? Die ersten drei Worte oder vier. Denn er ist treu. Amen. Er ist treu. Mal dir's an. Mal dir's an. Mach dir ein Tattoo mit der Stelle. Gott ist treu. Sind wir treu? Nicht immer. Aber er ist treu. Er ist treu. Das ist, was ich euch oft sage. Verlass dich nicht auf Menschen. Verlass dich auf Gott. Ich muss mich hier immer und immer wieder mit der finanziellen Versorgung auf Gott verlassen. Ich kann mich auf keinen einzigen von euch verlassen, obwohl ihr treu seid. Versteht mich nicht falsch. Sobald ich in mir, das ist eine Sache zwischen mir und Gott, sobald ich mich auf irgendeinen Menschen freue, Türe zu. Weil Gott nicht zulässt, dass seine Ehre geteilt wird mit anderen. Ich gebe entweder Gott die Ehre und sage, du bist mein Versorger nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit oder niemand. Natürlich muss Gott Menschen benutzen. Wenn Menschen, du und ich, wenn wir unsere Herzen nicht öffnen zum Geben. Gott hat keine Gelddruckmaschine im Himmel, wo er Falschgeld druckt und eigene Nummern vergibt. Die Bundesbank druckt Geld, die gehört ihm aber nicht. Ihr versteht schon richtig, oder? Wenn ihr nicht gebt, kann Gott nicht geben. Ich weiß von einem Millionär, der ist jeden Morgen aufgestanden und hat gesagt, Gott, mein Geld ist deins. Und dann kam ein Engel jeden Tag und hat Umschläge abgeholt. Der Heilige Geist hat ihm abends gesagt, $10,000 hier rein, $15,000 da, $100,000 in den Umschlag. Und dann jeden Morgen, sichtbar für ihn, kam ein Engel und hat die Umschläge geholt und hat sie verteilt an Leute, die es gebraucht haben, die dafür gebetet haben. Der hat gesagt, Gott, mein Geld ist dein Geld. Leute, das ist der Hammer, oder? Und dem sein Konto ist nicht leer gegangen. Der war im Überfluss. Aber es ist ein einziges Zeugnis in 30 Jahren, wo ich so gehört habe. Wisst ihr, viele denken, wenn ich reich bin, dann gebe ich. Wenn du arm bist, gibst du gern. Nicht, wenn du reich bist. Wenn du 1 Million im Monat verdienst, müsstest du 100.000 geben. Zeig mir einen, der das sagt, ja klar, gebe ich 100.000 im Monat, kein Problem, das ist der Zehnte. Wenn du 1.000 hast, dann gibst du die 100. Das ist wahr. Stimmt's? Je mehr du hast, desto schwieriger wird's zu geben. Das geht nur durch Glauben, durch Treue, durch Überzeugung. Deswegen sind so wenig reich im Reich Gottes. Reich, gesund reich. Versteht ihr, was ich meine? Nicht mit Geld, was nicht gut ist, sondern mit Geld, was gut ist. Ich sag zu Gott immer, Herr, ich möchte erst reich werden, finanziell reich, wenn ich mit dem Herzen umgehen kann. Weil sonst wird das Geld nicht mir dienen, sondern ich werde anfangen, dem Geld zu dienen. Und das ist der Anfang vom Ende. Denn Jesus hat gesagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du dienst entweder mir oder dem Mammon. Mammon ist der Oberdämon über den Finanzen. Du dienst entweder Mammon oder mir. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Du wirst den einen lieben und den anderen verachten. Deswegen ist für Menschen, die das Geld lieben, weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin, für irgendjemand ist es wieder dran. Menschen, die das Geld lieben, haben es so schwer, Jesus zu lieben. Und Jesus ist nicht gegen Reichtum. Ich stehe keine einzige Bibelstelle, wo Gott sagt, ich bin gegen Reichtum. Abraham war so reich, dass die Leute gesagt haben, verschwind mir, ertragen deine Ferraris nicht mehr. Der hatte so viele Schafe, Kühe und allen Kruschen und Kamel und keine Ahnung, was der alles hatte. Geh bitte, wir halten es nicht mehr aus. Es gibt viele Reiche in der Bibel. Aber sie wurden reich, nachdem sie vorher arm waren. Und dann gemerkt haben, wow, Gott ist mein Reichtum, der wahre Reichtum, der bleibt in Ewigkeit. Alles, was hier ist, wird bleiben. Du nimmst nichts mit. Wir gehen, wie wir gekommen sind, völlig nackt. Nicht mal das Kleid, was sie dir als letztes Hemd anziehen, wirst du mitnehmen. Das macht es so entspannend. Ich kümmere mich nicht um Reichtum, ich muss morgens nicht aufstehen, überlegen, wo schiebe ich die Kohle hin, wo schiebe ich die Kohle hin, was mache ich hier, was mache ich da. Wir haben ja immer wieder Leute, die fragen mich, was soll ich mit meinem Geld machen? Ja, ich bin doch nicht verrückt und gebe denen Ratschläge. Wenn es weg ist, sagen sie, du hast gesagt. Und wenn es mehr wird, dann kennen sie dich nicht mehr. Das ist ein altes Spiel. Ich sage immer, frag den Heiligen Geist. Frag den Heiligen Geist. Ist das gut? Ich bin so froh. Leute, wir können hier in dieser Gemeinde, wir können über Finanzen reden und wir können über Sexualität reden. Stimmt es? Wir sind nicht verklemmt, wir sind nicht komisch. Das sind die zwei Themen, die du fast in keiner Gemeinde der Welt hörst. Finanzen oder Sexualität. Tabuthema. Wenn wir nicht drüber reden, die Welt wird's tun. Die Welt spricht jeden Tag darüber. Ich scheue mich nicht vor den Themen. Für mich ist das was Gutes. Finanzen ist was Gutes. Sexualität ist was Gutes. Beides ist geschaffen, ist gut. Ist zum Verzehr, haben wir letzte Woche gelesen. Ist zum Verzehr gedacht. Zum Verbrauch, richtig? Finanzen ist einfach nur eine andere Form von Weizensamen. Gerstesamen, Roggensamen, Hirsesamen, Bohnensamen. Wo du streust auf einen Acker. Das ist alles, was du tust. Und Gott gibt es Gedeihen. Gott gibt es Gedeihen. Und das ist so schön. Sind wir froh, dass wir Samen haben zum Geben? Ich bin so froh, dass ich nicht mehr mit meinem Zwiebelgesicht Samen gebe. Ich habe früher oft mit Zwiebelgesicht am Anfang und so, muss das sein? Dann habe ich meinen Geldbeutel rausgeholt, reingeguckt, der war aus Zwiebelleder, da kamen mir immer die Tränen und die Scheine wollten auch nicht gehen. Wahnsinn, oder? Ihr kennt ja den tollen Witz, ne? Wo ein 5-Euro-Schein und ein 500-Euro-Schein am Himmel ankommen und klopfen, ne? Petrus macht das Tor auf, guckt beide an, sagt zum 5-Euro, du darfst rein, macht wieder zu. Nach einer Woche warten, klopft der 500-Euro-Schein wieder. Petrus macht auf, sagt, ja, was gibt's? Sagt er, ich möchte auch gern rein. Nee, das geht leider nicht. Sagt er, warum darf ich nicht rein? Der 5-Euro darf rein. Seit dich habe ich nie in der Gemeinde gesehen. Ich liebe diesen Witz. Halleluja. Wow. Ich habe gedacht, es wird heute eine Kurzpredigt, aber scheinbar doch wieder nicht. Halleluja. Denn er ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unser Herr. Wir sind berufen, in der Gemeinschaft zu sein. Alles das, was ich jetzt erklärt habe. In der Gemeinschaft zu sein. Ist das nicht cool? Du bist nie alleine. Du bist berufen, in der Gemeinschaft zu sein. Durch den Heiligen Geist. Oh, das ist der beste Satz, oder? Gott wird dich nie verlassen noch versäumen. Wie oft ich früher Panikattacken hatte, weil ich gedacht habe, Gott ist weg. Wie oft der Teufel mir gesagt hat, so, die Zehnerkarte ist voll, jetzt ist Schluss. Weil ich es nicht anders kannte. Ich wurde ständig verlassen von meinen Eltern. Diese Urangst, diese Panikattacken war in mir drin. Auch noch, wo ich lange gläubig war, habe ich natürlich niemand gezeigt, aber für mich war es da. Ständig war Angst und Panik mein Begleiter. Ich hatte vor allem und alles Angst. Ich habe immer Angst gehabt, ich habe das nicht. Habe ich es gehabt, habe ich Angst gehabt, es zu verlieren. Dann habe ich es verloren, dann habe ich wieder Angst gehabt. Kennt ihr das Spiel? Der Teufel drückt alle Knöpfe auf dir und spielt auf dir wie auf einem Keyboard. Und heute bin ich da raus. Und ich weiß, Halleluja, mir geht's so gut. Mir kann nichts passieren, ich habe All Inclusive. All Inclusive ist das Beste im Urlaub. Du kannst natürlich immer noch zu jedem Ober gehen und zu jedem Barkeeper. Was kostet denn das Coca-Cola? Nichts, es ist all inclusive. Ich möchte es aber gern bezahlen. Sie müssen sie aber nicht. Ich will aber. Bei Gott ist alles umsonst. Weil einer den Preis bezahlt hat. Ist das gut? Jetzt switchen wir zu Vers 18. Wir überspringen ein paar Verse. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die ich echt liebe in der Bibel. Und es ist so wichtig für uns, dass wir als Gläubige das verstehen. Dann verstehen wir auch besser, was uns manchmal in unserem Leben an Leuten begegnet. Denn das Wort vom Kreuz, das Evangelium ist das Wort vom Kreuz, ist eine Torheit, eine Dummheit, etwas Dummes, denen, die verloren werden. Leute, die verloren gehen, die Hölle wurde geschaffen für Satan und seine Engel, nicht für die Menschen. Aber Gott erlaubt es jedem Menschen, das Evangelium zu verlachen, abzulehnen und zu sagen, was Jesus am Kreuz getan hat, interessiert mich nicht. Ich lehne das ab. Ich hatte mal mit einem Moslem ein Gespräch, der sagt zu mir, ich werde kein Christ. Sag ich, warum? Ich will keinen schwachen Gott, der am Kreuz stirbt. Ich hab Allah. Allah ist ein starker Gott. Und ich bin auch stark. S-T-O-L-Z. Purer Stolz. Purer Stolz. Gott ist nicht stolz. Gott ist langmütig und freundlich. Er eifert nicht und so weiter. Ihr kennt das, stimmt's? Aber das hat mich schockiert, wie man so denken kann. Ich will keinen schwachen Gott. In unserer Schwachheit ist unsere Stärke. Die Wahrheit ist genau andersrum. Wenn wir denken, wir sind stark, sind wir schwach. Ich liebe ja Geschichte und ich habe mir einige Schlachten dieser Welt angeguckt, auch große Feldherren. Man kann da viel lernen. Ob das Cäsar war, Napoleon und ein paar Generäle, die richtig gut waren. Alexander der Große, genialer Feldherr, aber hatte woanders Mangel. Und es waren immer Leute, die nicht überzeugt waren, wir machen das easy going. Die haben immer gesagt, wir müssen unseren Feind respektieren, wir kämpfen und wir überlegen uns eine Strategie. Und Leute, Generäle oder Feldherren, die rein sind in die Schlacht, haben gesagt, ah, das machen wir mit links, die machen wir platt. Die haben immer verloren, immer, immer. Warum? S-T-O-L-Z. Leute, die stolz sind, haben bei Gott schon verloren, bevor sie anfangen. Weil Gott widersteht dem Stolzen, er widersteht dem Stolzen. Da steht nicht, er will mit dem nichts zu tun haben oder er dreht ihm den Rücken zu. Da steht, Gott widersteht ihm. Widerstand ist, wie wenn einer einen Karren schiebt in deine Richtung und du schiebst dagegen. Du stemmst dich gegen diesen Karren, du widerstehst diesem Karren. Du stehst nicht nebendran und sagst, na, sollen doch selber schieben, mal gucken, wie weit er kommt. Nein, du schiebst dagegen, sagst nein. Versteht ihr das Bild? Gott widersteht diesen Leuten und sagt nein. Brutal, oder? Wenn Gott für dich ist, wer kann wider dich sein? Aber wenn Gott wider dich ist, wer kann dann noch für dich sein? Heftig, hä? Heftig. Ich bin so froh, dass wir das Wort haben. Uns aber, die wir selig werden oder selig sind, ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich unfähig fühlst, ist die größte Chance für dich zu sagen, Herr, nicht ich in dir, sondern du in mir. Nicht meine Kraft, sondern deine Kraft. Und dann funktioniert's. Und dann lernst du eine Lektion, das nächste Mal wieder. Herr, nicht meine Kraft, sondern deine Kraft. Wenn du vor Problemen stehst, wo nichts weitergeht, dann gib es Gott ab. Lass Gott für dich streiten. Ich habe von 2000 bis 2002 im Lager gearbeitet. Mein Lagerchef, der hat mich die ersten 6 Monate gefördert, hat mir alles gelernt, die ganze Lagerhaltung, hat richtig Spaß gemacht. Und dann auf einmal ist er komisch geworden. Der war Alkoholiker. Ich habe mir gedacht, der riecht immer nach Pfefferminzbonbons, aber dann war mir klar, der übertönt seine Fahne. Und dann hat er immer mehr gesoffen, ist immer blöder geworden, immer mehr Schikanen. Ich habe es euch schon mal erzählt. Dann habe ich mich versetzen lassen in die Dauernachtschicht und war der einzige Lagerleiter in dieser Nachtschicht. Und wir waren Audi-Zulieferer. Eine Stunde, wo wir nicht lieferten, war just in time. Da kamen ständig LKWs, die das Material abholten. Es hielt für eine Stunde. Also wenn eine Stunde das Band steht, kostet nur Strafe, ohne den Schaden, der kommt, 100.000 Euro. Da weißt du, was dann los ist, wenn das Band nicht läuft. Und wir hatten solche Aluspangen, die waren verschwunden. Und ich habe dann immer wieder Ärger gehabt, weil das Band stand, weil das Material nicht da war. Und dann hat er angefangen, Schikane zu machen. Das Zeug nebendran zu legen und so weiter. Oh, habe ich aus Versehen nebendran, ich finde es ja da nicht. Wir haben ja tausende Kartons im Lager, versteht ihr? Hochregallager, 8 Stufen hoch. Und der Leiter von der Nachtschicht, der ist mein Freund geworden. Wir waren beste Freunde. Und dann hat er dem in eine Falle gestellt und dann wurde der entlassen. Da war ich allein in der Nachtschicht, wurde es noch schlimmer. Und eines Abends kam der in die Nachtschicht und das Tor war auf im Sommer nachts, dass Luft reinkommt. Und der Lagerleiter ging sofort auf den los, weil der war dann nachts ab und zu da, um mich zu kontrollieren. Und da haben die zwei sich geschlägert. Der einzigste Zeuge war ich. Jetzt hast du ein Problem, ne? Morgens nichts mit Schlafen, Polizei gekommen, Werksleiter gekommen, ein Aufstand ohne Ende. Ich der einzige Zeuge. Der sagt, du lügst für mich. Der andere sagt, ja, der hat's gesehen, der muss es bezeugen. Was machst du jetzt? Lügst du für deinen Freund oder sagst du die Wahrheit, weil du an der Wahrheit festhältst, schadest deinem Freund und begünstigst den Bösen? Ich habe dann so schnell wie es geht gekündigt. Gott sei Dank hat Gott mir schnell eine Tür geöffnet. Dann war anderthalb Jahre später war die Gerichtsverhandlung. Da hast du Spaß. Mein Freund hat zu mir gesagt, wenn du nicht für mich lügst und sagst, der hat mich angegriffen, sind wir keine Freunde mehr. Dann habe ich gesagt, du weißt, ich bin Christ, ich lüge nicht, ich sag die Wahrheit. Ja, dann sind wir geschiedene Leute, sei denn, dann ist es so. Und dann habe ich gesagt, Herr, ich brauche Weisheit von dir. Ich gehe jetzt mit dir in den Gerichtssaal rein. Ich will, dass der eigentliche Angreifer freigesprochen wird und der andere ist mir egal. Und dann hat Gott gesagt, bleib bei der Wahrheit. Anderthalb Jahre hast du ein Krummeln in der Magengegend. Der Teufel will immer kommen und dir sagen, hab ein schlechtes Gewissen, lüg doch für den. Ist doch nur eine kleine Lüge, ist doch nur eine Notlüge. Der hat's doch verdient. Kennt ihr das Spiel? Und ich wusste, danach kommt mein Vollzeitdienst. Und wenn ich jetzt lüge, kann Gott mich nicht in Vollzeitdienst lassen. Ich wusste das, ohne dass eine Türe offen war. Ich wusste das. Und dann komme ich zum Gericht. Lauf aufs Gericht zu, steht der Böse. Ich nenne mal den Bösen und den Guten, okay? Der Böse steht vor der Türe. Hallo, Thomas, will mich umarmen. Ich so, hallo, geht's noch? Bin an ihm vorbei und hab nur den Kopf geschüttelt. Du schikanierst mich, wo es geht, und meinst, wir sind jetzt Best Friends. Da bin ich rein, dann wurde ich aufgerufen. Ich werde das nie vergessen. Das ist ekelhaft. Wurde ich aufgerufen, komm rein. Die Richterin gleich zu mir, ja, Herr Bauer, wir verzichten erstmal auf Vereidigung und so weiter. Sie waren ja in der Nacht und dann wird das alles aufgezählt. Ja, der Herr So-und-so hat gesagt, er kam und wollte nur mal schauen und der Herr So, der Böse, wäre auf den Guten losgegangen. Können Sie das bestätigen? Und dann hat er mich so angeguckt, so, ne, der Gute, so, lüg für mich. Und ich habe gesagt, nee, das kann ich nicht bestätigen, so war das nicht. Und dann ging sein Blick so runter und sein Gesicht wurde knallrot vor Zorn. Ich habe noch gedacht, vielleicht gibt's eine Schlägerei vor der Tür. Ich habe echt erwartet. Und dann habe ich gesagt, nee, ja, sagen Sie mal aus Ihrer Sicht, wie das war, eine Richterin. Eigentlich sitzt hier der Falsche auf der Anklagebank. Eigentlich, hier sitzt der Gute, der wird angeklagt und der Böse sitzt da. Der Böse, der war ja nicht da. Habe ich gesagt, deinen Namen genannt. Dann habe ich gesagt, der ist der Böse. Er hat mich so und so viele Jahre schikaniert, Sachen verschwinden lassen, das Band stand und habe ihr das alles ausführlich geschildert. Sagen, das ist der Gute, der hat mich in Schutz genommen, hat mir geholfen. Und dann kam es da zum Eklat. Ja, und wie war dann die Schlägerei? Sag, ja, die haben sich nichts geschenkt. Der hat getreten, der geschlagen, die haben sich nichts geschenkt. Ja, sagen Sie hiermit, und das war so. Der eine hat nicht den anderen verhauen. Sag, nee, ganz im Gegenteil. Der war ja so besoffen, der konnte ja kaum noch stehen. Wisst ihr, wie es ausging? Das hat Gott mir schon vorher gesagt, wie es ausgeht. Mach dir keine Sorgen. Freispruch. Mit der Wahrheit. Freispruch. Ich habe nicht lügen müssen. Du musst nicht lügen, um einen Freispruch zu bekommen. Der andere weiß nicht, was mit dem geworden ist. 3 Monate drauf hat ihn dann jemand angeschwärzt, dann war der Führerschein weg, dann hat er seinen Job verloren, dann hat seine Frau sich getrennt, dann muss das Haus verkaufen. Da habe ich gedacht, boah, krass. Taste den Gesalbten des Herrn nicht an. Ich wusste, Gott wird ihn strafen, ich strafe ihn nicht. Mir haben sie immer gesagt, zeig ihn doch an. Ich sage, nee, das mache ich nicht. Was du säst, wirst du ernten. Ich sage, ich lasse es Gott. Job verloren, Führerschein weg, Haus weg, Vollkatastrophe. Der war kurz vor der Rente. Das war sein vorletzter Job. Glaub, noch 2 Jahre hat er gehabt bis zur Rente. Alles weg. Wahnsinn, oder? Aber Gott ist mit uns, wenn wir bei der Wahrheit bleiben. Und es kostet einen Preis. Und manchmal wirst du Menschen verlieren. Aber lass diese Menschen ziehen. Halte fest an dem, was Gott für dich hat. Und dann kam meine erste Pastorenstelle. Und ich konnte über Wahrheit predigen, ohne zu stehen und zu denken, wir sind alle Lügner, ihr versteht mich richtig. Ja, aber das war so der letzte Test. Und manchmal hast du solche Tests in deinem Leben, wo Gott sehen will, kann ich dich gebrauchen oder nicht? Solange du immer noch berufsmäßig lügst, ich sag's mal einfach salopp so, kann Gott dich nicht gebrauchen. Wer nicht in der Wahrheit steht. Und ich sag dir noch was, der Teufel wird kommen und sagen, ich weiß genau, dass du gelogen hast. Der wird dich damit angreifen. Wie willst du kämpfen? Stell dir vor, jemand wird Polizist und er hat mal einen Einbruch gemacht. Denkt sich, ja, das war früher, da war ich jung und dumm. Der Teufel wird dauernd kommen und sagen, du willst Polizist sein? Du hast doch einen Einbruch gemacht. Du bist doch nicht besser wie die du gerade verhaften willst. Versteht ihr? Du bist immer gehemmt. Du bist immer Du kannst nicht frei sein. Du kannst nicht souverän auftreten. Du kannst auch nicht im Reich Gottes souverän auftreten. Das haben viele nicht verstanden. Leute, ich treffe immer wieder Leute, die wollen in den Vollzeitdienst. Die haben keine Ahnung, von was sie reden. Das ist nicht Eierbobaya Pillepalle. Du bist von einem, der ganz hinten in den Reihen stand, bist du ganz nach vorne gerückt in die erste Reihe. Dann musst du stehen. Wenn du nicht stehst, wird's schwierig. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, sag mal uns aber, die wir selig sind, ist eine Gotteskraft. Halleluja. Machen wir weiter. So. Denen steht geschrieben. Es steht geschrieben. Wenn Gott etwas sagt, dann lässt es aufschreiben. Es steht geschrieben, ich will zunichte machen. Was ist zunichte machen? Zunichte machen ist platt machen, da bleibt nichts übrig. Das ist wie mit dem Leopard 2 Panzer über ein Auto fahren, 10-mal vor, zurück. Da kannst du sagen, ja, vielleicht kann man das Lenkrad noch benutzen. Das Ding ist platt. Und Gott sagt, ich will zunichte machen. Zunichte heißt nichts mehr übrig. Leute, das ist heftig. Die ganzen Professoren und alle Doktoren und alle Forscher und alle, was weiß ich, wie sie sich nennen, nichts davon. Nichts, sag mal nichts. Mach dir das bewusst. Nichts davon wird übrig bleiben, nichts. Du wirst im Himmel keinen treffen, der sagt, ich bin Professor, Doktor, irgendwas. Da gibt's Leute, die errettet sind. Aber nicht die, die sich ohne Gott auf ihre Weisheit berufen. Ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Leute, ist heftig, oder? Warum? Weil sie Christus nicht erkennen. Vers 20. Wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Die Weisheit dieser Welt. Oh, der Mensch ist 100.000 Jahre alt, keine Ahnung, der Neandertaler und der Ötzi und wie sie, nennt sie, wie sie willst, der Homo Sapiens und der, wie heißt er da, der Heidelbergensis bei uns da an Mauer. Das sind keine Menschen gewesen. Und der Mensch ist nicht so und so viel tausende Jahre alt, wie die es erzählen, oder Millionen von Jahren ist die Erde alt, das stimmt alles nicht. Die Weisheit dieser Leute hat Gott verworfen. Aber, oh, hier und da und dort. Sie diskutieren gerne und stellen ihre Weisheit und ihre Ausbildung und ihren Titel über dich. Das macht aber nichts. Weil Jesus ließ sich auch nicht von diesen Leuten aufhalten, genauso wenig Paulus oder Petrus oder die anderen. Ja? Gott sagt, er hat das zunichte gemacht und den Verstand verworfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte. Seht ihr, alle Weisheit dieser Welt, alles Wissen dieser Welt führt nicht zu Gott, es führt weg von Gott. Ist das nicht interessant? Es führt weg. Es führt weg von Gott, nicht zu Gott hin. Also mit dem Verstand kannst du nicht Gott erkennen, sondern mit dem Herzen. Ich will auch nicht, dass Bärbel mich mit dem Verstand erkannt hätte, sondern mit dem Herzen. Korrekt? Wenn ein Partner dich mit dem Verstand erkennt, oh, sein Haus, sein Auto, sein Boot, gute Partie, nehme ich. Liebe vergeht, Hektar besteht. Alter Bauernspruch. Ja, das ist nicht gesund. Du wirst dich durchquälen durch diese Beziehung. Ja, und der andere wird schnell merken, dass du sein Geld wolltest oder sein Reichtum oder sein Titel, aber nicht die Person. Furchtbar. Und deswegen macht Gott es genauso. Da hätte er genug haben können. Und jetzt kommt's. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht in seiner Weisheit erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Einfachheit, durch die Torheit, durch die Schlichtheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Wow, bin ich froh, dass mir das gelungen ist. 28.08.1989 habe ich geglaubt. Durch eine Schlichtheit der Predigt habe ich geglaubt. An einem Montagabend, ich werde es nie vergessen, habe ich geglaubt und gesagt, ja Jesus, komm in mein Leben, ich brauche dich. Über jeden Verstand, über jeden Titel, über jede Ausbildung, über alles drüber hinaus, habe ich gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ist es gut? Und das gefällt Gott durch eine Einfachheit der Predigt. Ich will dein Gott nicht, ich will einen starken Allah. Wahnsinn. Nein, wir haben die Predigt vom Kreuz gehört und durch diese Einfachheit der Predigt haben wir angefangen zu glauben und Gott sagt, in Ordnung, angenommen. Verrückt, oder? Pass auf, was jetzt kommt. Denn die Juden fordern Zeichen. Die Juden fordern Zeichen. Was sind Zeichen? Wunder. Die wollen in ihren Emotionen gekitzelt werden. Die wollen, dass es kribbelt im Bauch. Die wollen Siegfried und Roy in Las Vegas. Oh, hol mir den weißen Tiger raus. Oh, zeig mir, was du drauf hast, Junge. Veränder die Wolken, verfinster die Sonne. Mach irgendwas, was ich... Wow, lauf übers Wasser. Mach irgendwas, was toll ist. Die ganzen Magier, die du überall siehst, in jeder Fernsehshow, die sagen, mach was. Mach irgendwas, wo meine Emotionen kribbeln. War das bei uns so bei der Bekehrung? Bei mir kribbelte da gar nichts. Mir wurde es heiß und kalt und ich habe Panikattacken gehabt, weil ich dachte, entweder sind die von Gott oder sie sind ganz weit weg von Gott. Ich wusste nicht, was los ist. Und die Griechen fragen nach Weisheit. Weisheit ist Theologie, ist Wissen, ist logisch. Zeig mir, ob das logisch ist, was du da erzählst. Ist es logisch, dass da Sohn Gottes am Kreuz sterben muss? Das ist für mich nicht logisch. Wenn er Gottes Sohn ist, braucht er nicht ans Kreuz. Der kann einfach sagen, und dann macht er das so. Der kann doch einfach so sagen, eure Sünden sind vergeben, fertig. Das ist nicht logisch. Die einen wollen buggedibu, buggedibu, gib uns ein Zeichen, mach ein Wunder. Die anderen sagen, nee, ich will das verstehen. Lass uns drüber reden. Kann ich da eine Formel erstellen? Kann man das zusammenrechnen? Das muss ich irgendwie nachvollziehen können. Wenn einem Leprakranken die Finger wieder wachsen, das kann man nicht nachrechnen. Wenn der Jordan plötzlich rückwärts fließt, kann man nicht nachrechnen. Wenn Gott aktiv ist, kann man nicht nachrechnen. Seht ihr, wie die zwei Arten von Menschen Probleme haben? Denn Gott gefiel es, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die da glauben. Die da glauben. Die da glauben. Glauben ist völlig frei von Buggedibu, Wunder und Kribbeln im Bauch. Und Glauben ist auch völlig frei von logisch und ich kann es nachvollziehen und nachrechnen. Versteht ihr? Seht ihr jetzt, wo das Problem ist bei Menschen, die sagen, ja, das kann ich nicht so einfach glauben. Was verlangst du von mir? Doch, du kannst, aber du willst nicht. Du willst mehr als glauben. Schon mal einen Spruch gehört, was ich nicht sehe, glaube ich nicht? Haben wir letzte Woche geklärt, mit dem Strom und Wind, gell? Diese Leute wollen immer einen Beweis dafür. Die einen in der Logik und die anderen mit Wundern. Und wisst ihr, was interessant ist? Keiner auf dieser Erde, der jemals über die Erde ging, war logischer als Jesus. Er war die Logik in Person. Und keiner tat jemals mehr Wunder als Jesus. Und es nützte den Juden nichts. Viele haben seine Wunder gesehen und gesagt, ja, der, wo er den Gelähmten, der von Kind auf gelähmt war, geheilt hat, und er hat gesagt, zeig dich in der Synagoge. Und haben sie zu ihm gesagt, ja, der war ja gar nicht gelähmt. Oder das ist ein Doppelgänger. War er das wirklich? Ein Wunder führt dich nie in den Glauben. Jesus heilte mal 10 Leute, einer kam zurück, 9 haben gesagt, que sera, sera, whatever will be. Einer kam zurück, hat sich bedankt, weil ein Wunder führt dich nicht in den Glauben, aber der Glauben führt dich in Wunder. Richtig rum verstanden? Wenn du glaubst, wirst du Wunder haben. Zeichen und Wunder werden folgen denen, die da glauben. Markus 16, ja oder nein? Da steht nicht, wenn du Wunder hast, wirst du anfangen glauben. Jesus, heile mich, dann glaube ich dir. Nein, funktioniert nicht. Oh, ich liebe das Wort, du auch? Die einen wollen Zeichen, die anderen fragen nach Weisheit. 23, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Leute, die Zeichen und Wunder sehen wollen und die keine bekommen, für die bist du ganz schnell in Ärgernis. Die sagen, jetzt zeig doch mal, was du kannst. Wenn du Gottes Sohn bist, steig vom Kreuz herab. Wenn du Gottes Sohn bist, warum bist du noch krank? Habe ich auch schon gehört. Was glaubt ihr denn so? Ja, wir glauben, dass Christus am Kreuz für uns gestorben ist, für alle Sünden und alle Krankheit. Ja, aber du warst doch erst neulich krank. Sag ja, ich bin auf dem Weg, auf dem guten Weg des Glaubens. Und es ist schon viel besser mit mir. Ich war früher viel öfters krank. Hab Antworten, hab Weisheit. Lass dich nicht ärgern, weil du wirst ein Ärgernis für die. Ein Ärgernis. Theologie. Für die ist es eine Dummheit. Für die, die logisch denken wollen, ist die Botschaft vom Kreuz eine Dummheit. Warum muss der Sohn Gottes ans Kreuz? Habe ich ja schon gesagt. Macht doch keinen Sinn. Glauben tust du, ohne dass es logisch ist und ohne dass du Wunder hast, glaubst du. Hebräer 11, Vers 1. Glauben ist das Überzeugtsein von dem, mach's mal kurz dran bitte, das schauen wir uns nochmal an. Glaube ist das Überzeugtsein, eine absolute Gewissheit zu haben, ein Überzeugtsein zu haben von dem, was man noch nicht sieht. Wenn du siehst, brauchst du nicht mehr glauben. Es ist der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was du noch nicht siehst. Korrekt? Du schaust auf Jesus und das lernen wir jeden Tag mehr, jede Woche mehr, jeden Monat mehr, jedes Jahr mehr, auf Jesus zu schauen, zu sagen, Herr, du bist der Anfänger und der Vollender meines Glaubens. Danke, Herr, ich darf dir alles abgeben. Du machst mich weiser als alle meine Feinde. Du machst mich weiser als alle meine Lehrer, steht im Wort. Ist das gut? Ist das gut, dass du eine feste Zuversicht in dir hast und dass du nicht mehr zweifeln musst? Halleluja. Ich bin so froh, dass der Glauben in mir immer fester wird. Ich spüre das, dass Nachrichten, die mich vor 20 Jahren aus der Bahn geworfen hätten, die prallen heute an mir ab. Weil ich weiß, nö, davon stirbt man nicht, nö, das passt schon, das haben wir schon mal überwunden, das überwinden wir jetzt auch. Weil Gott gut ist, Amen. Und das kann man nicht nachmessen, das kann man nicht fühlen, das kann man nicht sehen. Ich habe kein Buch, wo das drinsteht und kein Zertifikat, wo ich dir das beweisen kann. Aber wenn der Druck kommt, dann sieht man, was an der Tube ist. Und wenn aus der Tube Glauben kommt, Halleluja, dann soll das so sein. Ich brauche keine Wunder zum Beweis, ich weiß, dass es Gott gibt. Und ich habe schon genug Wunder erlebt. Gehen wir wieder zurück. Denen aber, die berufen sind, bist du berufen? Juden und Griechen, die berufen sind. Juden wie Griechen, das ist ja nur beispielhaft jetzt die beiden. Ne? Predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich predige euch jeden Sonntag Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ich predige euch nicht meine Weisheit und nicht meine Kraft. Gott sei Dank. Amen. Ich predige euch Gottes Kraft und Gottes Weisheit, nämlich Christus der Gekreuzigte. Christus der Gekreuzigte. Und in dieser Weisheit und in dieser Predigt von Christus ist Kraft und Gottes Weisheit. Seht ihr das? Das, was die Griechen und die Juden suchen auf dem fleischlichen Weg, ist für dich zugänglich in Christus. Du hast Gottes Kraft, Wunder, Power und Gottes Weisheit ohne einen Doktortitel. Ist das cool? Ey, die Bibel ist der Hammer. Gott widersteht diesen angeblich weisen Leuten und verwirft ihre Weisheit und gibt sie dir. Nur weil du geglaubt hast, dass Jesus Gottes Sohn ist und für dich gestorben ist. Was für die meisten Menschen eine Torheit ist, eine Dummheit, etwas, so ein Quatsch. Ja, aber für uns ist es die Kraft Gottes. Vers 25, bemerkenswerter Satz. Denn die göttliche Torheit ist weiser, als die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, als die Menschen sind. Hat weder Torheit noch Schwachheit. Aber es ist dahingeschrieben für uns. Wenn es so wäre, dass Gott Torheit hätte und Schwachheit hätte, wäre es immer noch stärker als das Stärkste von den Menschen. Ist das cool? Vers 26. Das ist dein Freudenvers für die Woche. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Schau selber auf deine Berufung. Was ist deine Berufung? Was ist deine Berufung Nummer 1? Ich soll Prophet werden und alle eine Prophezeie. Oh, ich soll Evangelist werden und wenn nicht bei drei auf dem Baum, ich werde bekehrt. Ist das deine Berufung? Nein, Berufung Nummer eins ist Liebe, den Herrn, deinen Gott. Komm, von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit aller Kraft, von ganzer Seele, je nach Übersetzung. Also dein Ziel Nummer eins muss sein, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Dann fällt es dir leicht, deinen Nächsten zu lieben und dich selbst. Und wenn du dich selbst liebst, kannst du nur deinen Nächsten lieben und Gott. Du überwindest das Böse mit dem Guten. Du kannst mit dem Bösen nicht das Böse überwinden. Du kannst mit dem Bösen nichts gewinnen. Du kannst immer nur verlieren. Ich habe mit einigen Leuten aus Albanien gesprochen, Blutsfehde, kennt ihr das? Wird einer umgebracht, dann müssen die Söhne, die Onkels oder die Brüder müssen dann einen von denen umbringen. Dann machen die das auch. Dann bringen die wieder einen von denen um, dann geht es hin und her. Es geht seit 300-400 Jahren so. Keiner weiß mehr, wie das angefangen hat. Aber unendlich volle Friedhöfe haben die. Du kannst nur an einem Punkt kommen und sagen, so, ab heute ist Schluss, ich werde keinen mehr von denen töten. Ja, jetzt ist Schluss. Und dann hört es auf. Genauso ist es im Geist. Du kannst im Geist nur das Böse besiegen, indem du sagst, ich vergebe jetzt, ich lasse jetzt los, jetzt ist Schluss. Ich fordere mein Recht auf Rache nicht ein. Wobei es das eh nicht gibt, aber ihr versteht schon. Seht doch, Brüder und Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nach der Welt, sind nicht viele Weise in den Gemeinden. Nicht viele Mächtige, oder siehst du hier einen Berühmten unter uns. Nicht viele Vornehme sind berufen. Warum? Weil ihr Scheinwissen, ihr Scheinausbildung sie abhält von Gott. Weil sie sagen, ich kann alles selber. Ich bin mein eigener Gott. Kommt jetzt mittlerweile immer öfters bei den Oscar-Verleihungen. Ich danke mir selbst, stehen sie am Mikrofon, weil ich so toll bin. Wenn sie Jesus danken, ist auch ein Witz, weil Jesus dich da nicht hinführt, dir diese Götzenstatue, die eigentlich Baal ist, zu empfangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ist ja ist Satan, was du empfängst. Der Oscar ist ein Symbol für Satan. Interessant, gell? Wie sie alle danach streben, vom Fürst dieser Welt belohnt zu werden. Und das, was sie spielen, ist ja nichts anderes wie Dreck dieser Welt. Und wenn du einen Film machen willst für Gott, wie Mel Gibson mit The Passion, da kriegst du alle Steine dieser Welt hineingeworfen. Die haben Rechtsanwältarmeen aktiviert, um die Kinos unter Druck zu setzen, damit die den Film nicht zeigen. Ja, ist schon ein bisschen anders. 27. Aber sondern, was töricht ist vor der Welt, was töricht ist, was einfach ist, was simpel ist, was keinen Titel hat, was unbedeutend ist in der Welt, das hat Gott erwählt. Oh, Halleluja, ich liebe diesen Vers. Weil ich genau spüre, das bin ich. Weil ich genau weiß, das bin ich. Was nichts vor der Welt gegolten hat, hat Gott erwählt. Hat er dich erwählt? Liebt er dich? So wie du bist? Wow, das ist ein Wunder, dass der dich liebt. Aber noch ein größeres Wunder ist, dass er mich liebt. Ist das nicht der Hammer? Zu wissen, ich bin von Gott geliebt. Und dann wird die Bibelstelle erst richtig aktiv, wenn Gott für mich ist. Wer kann wieder mich sein? Kann irgendwas oder irgendjemand wieder mich sein? Nein. Und Umstand, eine Situation, Menschen, nein. Gott ist für mich. Gott ist für mich. Das gibt Frieden, das gibt Ruhe. Sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, damit die Schande empfangen. Die Weisen, die sagen, ich bin so schlau. Was glaubst du, was los wäre, wenn ich nächste Woche in die Uni nach Heidelberg gehe und sagen würde, hey, ins Evangelium predigen? Da wären nicht viele, wo sagen, super. Da werden Steine fliegen und die sagen, puh, weg mit dem oder keine Ahnung, was da passiert. Aber nicht viele Weise. Und was Schmach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Seht ihr, die Starken, wie sie sich rühmen, aber nicht lange. Die haben alle eine bestimmte Zeit, wo sie stark sind. Und dann ist es vorbei. König Herodes dachte, er ist stark. Er kann Johannes der Täufer köpfen und er kann dies und das tun. Er beherrscht ein ganzes Land. Und nicht kurz danach, nicht lange danach, kurz danach lesen wir, von Würmern zerfressen. Er hatte Würmer in seinen Körpern. Von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Glaubt ihr, dass die alle lang regieren, dass die alle lang herrschen? Nein. Es ist eine menschliche Tragödie nach der anderen. Weil sie meinen, sie können da spielen und Weltherrscher spielen. Von denen ist sowieso keiner mehr da. Napoleon gibt's nimmer, Alexander der Große nimmer, den Adolf gibt's nimmer, den Stalin gibt's nimmer, den Pol Pot. Und wie die ganzen Diktatoren hießen, die so viele Menschen auf dem Gewissen haben. Wo ist ihr Reich? Wo ist es? Wo ist der Kommunismus heute? Wo ist der Nationalismus heute? Ein tausendjähriges Reich, die waren total bescheuert. Und was gering ist vor der Welt, Vers 28, und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Wow. Rühmen heißt, sich selber preisen, sich selber sagen, ich bin toll, ich bin gut, es war nicht mehr als recht, dass ich errettet bin, ich bin ja so ein toller Typ. Niemand kann sich rühmen oder kann sagen, ich bin errettet, weil ich das erarbeitet habe. Oder weil ich dafür gearbeitet habe, weil ich dafür was getan habe. Nein, es ist völlig umsonst. Niemand kann sich rühmen, der zu Gott kommt. Alles, was wir können, was wir haben und was wir tun, haben wir von Gott. Deine Talente, deine Gaben, wenn du singen kannst, du hast nicht, deine Mutter hat nicht bei deiner Zeugung das Formular ausgefüllt, gute Stimme, die ist, hat sie nicht gemacht. Du kannst entweder singen oder nicht. Wenn du gut singen kannst, ist es eine Gabe, die Gott dir geschenkt hat. Das hast du nicht ausgefüllt, das hast du nicht unterschrieben, das hast du nicht angekreuzt. Und das meint damit Gott. Auch wenn dann ein Sänger oder eine Sängerin mega berühmt wird und die ganze Welt kennt sie, kann er nicht hinstehen und sagen, ja, weil ich so toll bin. Hätte Gott dir nicht die Stimme gegeben, wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Aber leider setzen die Leute das immer für die Welt ein und nicht für den Herrn. Oder oft oder zu oft. Noch zwei Verse, schaffen wir die? Vers 30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus. Mach mal kurz Jahwe.
Ja.
Ja. Oh, tut es gut. Da spürst du, wie Leben durch dich durchfließt. Hä? Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der für uns zur Weisheit wurde. Christus ist für mich zur Weisheit geworden. Durch Gott und zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Christus hat für mich vier Dinge erreicht. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wow. Schau dir die Menschen dieser Welt an. Sie streben nach Weisheit. Oh, wenn ich nur wüsste, wie ich Millionär werde. Wenn ich nur wüsste, wie ich reich werde. Wenn ich nur wüsste, wie die Lottozahlen sind. Wenn ich nur wüsste, wie ich... Ne? Sie wollen Weisheit, sie streben nach Weisheit, sie streben nach Anerkennung. Wir haben diese Weisheit. Dann wollen sie gerecht werden. Wenn du in die Religionen dieser Welt guckst, was die alles tun müssen, um kurzzeitig gerecht zu werden, und dann müssen sie wieder von vorne anfangen. Ich bin gerecht gemacht, ein für allemal. Wow, das ist so gut, dass ich manchmal selber denke, wow, ist das wirklich so? Ja, Amen, es ist wirklich so. Ich bin gerecht gemacht. Ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Das ist einer der besten Sätze, die Gott mir gegeben hat in den letzten Jahren. Ich bin ein Gerechter, der noch ab und zu sündigt. Und das entspannt mich. Ich bin Prinz Charles, der noch ab und zu redet wie ein Bauer. Ich bin aber kein Bauer, der ab und zu redet wie Prinz Charles. Meine DNA ist von der Queen. Versteht ihr? Prinz Charles, seine DNA ist von seiner Mutter und von seinem Vater. Die sind das Königsehepaar. Und wie viel mal mehr bin ich Sohn des Allerhöchsten geworden? Ich bin wiedergeboren durch den Heiligen Geist. Mit dem Samen, mit dem Maria schwanger wurde, mit Jesus, ist derselbe Same, mit dem ich wiedergeboren worden bin. Versteht ihr das? Habt ihr das schon mal verstanden? Zwischen dir und Christus gibt es keinen Unterschied. Du bist nicht Second Best oder zweite Wahl. Du bist mit demselben Samen wiedergeboren. So wie übernatürlich durch ein Wunder Maria schwanger wurde, so wirst du übernatürlich von neuem geboren. Amen. Oh, Halleluja. Gott ist so gut, dass wir uns das immer mal wieder in die Erinnerung rufen müssen. Wir haben uns die Bibelstelle auch schon zigmal angeschaut. Aber heute aus einem anderen Blickwinkel. Und ich hoffe, das segnet dich. Letzter Vers. Auf das gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Rühm dich dem Herrn. Wenn du für Gott dienen darfst, egal in welcher Art und Weise. Vielleicht bist du in ein paar Jahren ein großer Evangelist, reist durch die ganze Welt. Ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat. Dann rühme dich nicht. Rühm dich nur, dass Christus in dein Leben gekommen ist. Schau auf Jesus. Nimm Jesus als die Nummer eins in jedem Bereich. Leute, wir brauchen nur Christus. Wir brauchen keine Philosophie. Wir brauchen keine Weisheit. Wir brauchen auch im Medizinischen, in der Gesundheit brauchen wir nichts anderes außer Christus. Christus reicht aus. Amen. Wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir begreifen, dass wir nur Christus brauchen, nur Christus alleine, sonst nichts. Leute, die 5G kommt jetzt. 5G mit den Handys, mit den Strahlungen, was sie da alles erzählen. Mir ist egal, und wenn 6G kommt, ist mir auch egal. Weil mein Gott ist größer. Amen. Mir wird es nicht schaden. Amen. Und wenn sie noch so viel Zeug ins Essen reinmischen, mir wird es nichts schaden. Und wenn sie noch so sehr Fluorid und was alles angeblich in der Zahnpasta drin ist, und es ist Rattengift und Süßstoff, Aspartam ist Rattengift und was. Leute, du kannst dich damit verrückt machen. Du kannst ja nicht mehr schlafen, du kannst ja nicht mehr normal leben. Ich habe mich entschieden, die Bibel sagt, wenn ihr etwas Tödliches trinkt, tödlich heißt auch, ich sterbe erst in 2 Jahren, ist auch tödlich. Gift ist immer relativ. Es gibt eine Dosis, die ist sofort tödlich, und es gibt eine Dosis, die tötet dich langsam. Mir wird das nichts schaden. Amen. 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 Fertig aus. Warum? Weil Gott für mich ist. Gott wusste schon lange, dass das alles kommt. Ich kann zum Beispiel nicht lange mit dem Handy am Ohr telefonieren. Ich krieg sofort Kopfweh. Ich weiß, diese Strahlung macht mir Kopfweh. Dann mache ich jemanden Lautsprecher an, wenn es geht. Jetzt habe ich mir so Ohrenstöpselkohl da, diese In-Ear-Dinger da. Kriege ich nächste Woche, dann telefoniere ich mit denen. Probiere das mal aus. Aber ich weiß, mir tut es nicht gut. Ich schalte mein Handy auch nachts aus. Meins ist nachts aus. Das liegt auch nicht auf dem Nachttisch, schon mal zweimal nicht. Man muss nichts herausfordern, versteht ihr? Aber ich werde nicht hingehen und sagen, ich gebe jetzt das Handy auf, bin nicht mehr erreichbar, weil es kann ja schädlich sein. Da draußen ist fast alles schädlich. Fernsehen ist schädlich, Radio ist schädlich. Ja, die meisten Menschen sind schädlich, weil die alle intoxikiert, ja, intoxicated sind, weil die alle irgendwo vergiftet sind. Aber Jesus hat im hohepriesterlichen Gebet, in Johannes 17 gebetet, Vater, ich bitte, dass du sie nicht wegnimmst von der Welt, sondern dass du sie bewahrst. Sonst hätte Gott, keine Ahnung, Australien nehmen müssen und alle, die sich bekehren, wupp, dann sind sie nach Australien versetzt und dort ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und eine große Mauer drumherum mit großen Engeln, mit Schwertern, dass da kein anderer reinkam. Und wer bekehrt dann den Rest, die noch bekehrt werden sollen? Wisst ihr, Leute zu bekehren ist manchmal wie Goldnuggets finden. Da musst du Tonnen, manchmal mit dem Bagger, Tonnen von Dreck bewegen, bis du das Goldnugget findest. Aber komischerweise, diese Typen, die das machen, die hören nicht auf. Die graben immer weiter. Oder laufen sie rum mit dem und dann graben sie da. Aber die finden was. Wisst ihr, manchmal ist das Evangelium auch so. Das Evangelium gräbt manchmal ganz viel Dreck, bis man das Goldnugget findet. Deswegen sind manche Leute in der Welt so dreckig. Weil sie aus dem Dreck kommen. Waren wir früher dreckig? Gott sei Dank gab es einen Goldsucher. Gott sei Dank hat einer sich die Mühe gemacht oder eine, dir das Evangelium zu geben, damit du errettet wirst. Ist das gut? Amen. Gehen wir mit neuer Hoffnung ins nächste Jahr. Es fängt bald an. Und ich glaube, Gott ist dasselbe. Letztes Jahr hat Gott das Motto gegeben, es wird immer besser. Könnt ihr euch erinnern? Und zwischendurch habe ich gedacht, boah, das sage ich nie wieder. Bis ich mich besonnen habe, habe gesagt, nee, wenn Gott sagt, es wird besser, dann meint er mich. Der sagt nicht die Welt. Er sagt, mit mir wird's immer besser. Amen. Und ich glaube das von ganzem Herzen, mit mir wird's immer besser. Halleluja. Ich freue mich, wenn ich nicht mehr explodiere. Mittlerweile hupe ich beim Autofahren nicht mehr. Das ist ein Wunder. Meine Frau hat die Woche zu mir gesagt, Schatz, da hätte ich jetzt aber gehupt. Wisst ihr, was die mir 30 Jahre lang gesagt hat? Reg dich doch nicht auf, Schatz, jetzt komm doch mal runter, der kann doch nicht. Sag, was? Die Hupe, das war mein Lieblingsding. Jetzt hupe ich nicht mehr. Und ich guck dann so in den Rückspiegel, denke ich, bin ich das? Warum hupe ich nicht? Das ist ganz komisch. Ich werde immer entspannter. Das ist verrückt. Das ist für mich verrückt. Aber ich freue mich drüber. Amen. Weil ich merke, der vorne dran, der regt sich vielleicht auf, vielleicht auch nicht. Aber am meisten reg ich mich auf. Und es wird immer besser. Und die Leute, die nicht Auto fahren können, werden immer mehr. Die Woche dreimal, wo ich ankomme mit 70, fährt er vor mir raus. Ich Vollbremsung. Denkst du, hallo, geht's noch? Ja, aber du musst damit rechnen. Das ist nur eine Frucht von der Gesellschaft, die immer wird. Ich glaube auch mittlerweile, dass da Kräfte am Werk sind, die gucken nach links, die sehen dich gar nicht, obwohl du kommst. Diese Zeugnisse hört man auch immer öfter. Ich habe doch geguckt, ich habe sie gar nicht gesehen. Verwirrung, Mächte der Finsternis, es nimmt immer mehr zu. Aber Gott sagt mir jedes Mal, pass auf, der zieht raus. Jedes Mal, pass auf, der zieht raus. Ich bin schon mit dem Fuß auf der Bremse. Alles gut. Weg vom Gas. Wenn Gott sagt, pass auf, gehst du weg vom Gas. Schritt 1, Schritt 2, auf die Bremse und dann schauen. Im Geist ist es dasselbe. Komm, lass uns nochmal kurz aufstehen. Ich spüre das einfach, dass wir kurz aufstehen. Dass wir nochmal, komm, schüttel nochmal alles ab, was den Herrn nicht meint, im Geist. Und danke dem Herrn heute Morgen für das Wort. Danke ihm persönlich. Sag danke, Herr, für das Wort. Danke für die Botschaft. Danke, dass du für mich bist. Danke, dass du mich erwählt hast. Danke, dass ich errettet bin aus dem Dreck dieser Welt. Danke, dass ich die Weisheit Gottes habe und dass ich die Kraft Gottes habe. Danke, dass du in mir lebst. Und danke, dass das Evangelium immer mehr Raum in mir gewinnt. Danke, dass du mich veränderst und dass ich gehen darf von Sieg zu Sieg, von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Halleluja. Heute Morgen im ersten Lied haben wir gesungen, meine Basis ist der Glauben. Könnt ihr euch erinnern? War eine der Textzeilen. Meine Basis ist der Glauben. Deine Basis, dein Grundkonstrukt, dein Keller, dein Fundament muss der Glauben sein. Und darauf baut sich alles andere auf. Und wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Vater, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Wie auch immer das aussieht, wo auch immer das ist. Und danke, dass mir dann alles zufällt. Zufall ist leicht. Es fällt mir zu, es kommt in mein Leben, es findet mich. Das heißt Zufall, es findet mich. Nicht der Zufall, das ist was anderes, sondern es fällt in mein Leben, es kommt in mein Leben. Segen fließt in mein Leben, Freude fließt in mein Leben, Zufriedenheit fließt in mein Leben. Halleluja, Vater, danke für diesen Reichtum in deinem Sohn, in Christus Jesus. Danke, dass du uns in ihm reich gemacht hast zu jedem guten Werk. Danke, dass ich in der Schwachheit stark bin, denn ich rühme mich der Kraft Christi. Danke, dass ich nichts aus mir tun muss. Und danke, dass alles, was ich habe, was ich kann und was ich bin, habe ich von dir, kann ich von dir und bin ich von dir aus. Du hast mich zu dem gemacht, was ich bin. Und danke, dass du nicht locker lässt, sondern du führst mich weiter. Du führst mich auf rechter Straße um deines Namens willen. Halleluja, du machst einen Weg in der Einöde und eine Straße in der Wildnis. Du machst Bahn, du bist ein Gott, der Bahn macht. Und alles, was heute noch ist, ist nächstes Jahr vorbei. Ich habe ein Ziel für nächstes Jahr. Ende November werde ich gesund sein. Wird es mir wohl ergehen? Werde ich dem Herrn dienen? Werde ich mehr Finanzen geben? Werde ich mehr Samen sehen? Werde ich mehr Menschen von Jesus erzählen? Halleluja, ich werde tief in der Freude sein. Halleluja, und viele Früchte sind in meinem Leben. Halleluja. Danke, Jesus, dass ich einen reichen Garten besitze. Nicht eine Monokultur, sondern einen reichen, bunten, gesunden, natürlichen Garten, wo alles sich wohlfühlt. Halleluja. Vater, wir wollen nicht ein großes Rosenfeld haben, wo wir sagen, wir kennen nur Rosen, sonst nichts. Du hast so viel mehr als nur eine Sorte Blumen. Vater, das bete ich im Geist, dass unser Garten ein Garten ist, der aussieht wie ein Paradies, wo die Fülle ist, wo Reichtum ist an Fülle. Halleluja. Vater, das wünsche ich mir für diese Gemeinde, dass hier die Fülle ist und nicht nur eine Sorte, sondern die Fülle. Halleluja. Und danke, dass du diese Gemeinde baust, dass du zutust, dass neue Leute kommen werden. Wir danken dir dafür. Danke für neue Möglichkeiten im Jahr 2024. Danke, dass neue Dinge passieren. Danke, dass wir in neue Dinge reinkommen. Wir gehen voller Zuversicht mit Erwartung auf das Gute in das neue Jahr. Halleluja. Wir haben keine Angst und wir legen ab alles, was dich nicht meint. Und wir sagen, Herr, beschneide du, schneid weg, was dich nicht meint, nimm weg, was dich nicht meint.